Und warum das? Weil man eben sagen kann, soll ich mich jetzt da eben einordnen unter Gott und entgegennehmen, was er mir zumisst, nämlich in erster Linie mich, oder wehre ich mich dagegen? Das ist ja dieser biblische Gedanke. Bei den Griechen besteht die Ethik und das Menschsein darin, dass ich tun soll, was ich gar nicht soll. Dass mir gesagt wird, am vernünftigsten ist, du tust das, was du eigentlich willst, nicht was dir uneigentlich so vorkommt. Man hat diese oder jene Wünsche oder Einfälle, aber besinn dich auf das, was du eigentlich willst. Das ist griechische Ethik und deswegen immer im Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaft. Die biblische Tradition geht anders vor und sagt, der Mensch wird aus Freiheit von Gott geschaffen, verdankt sich ihm und steht vor der Frage, unterwirft er sich, nimmt er sich an und entgegen, auch in all seinen Grenzen und Beschränkungen, die er hat, oder meint er, er müsse sich hier aufmandeln. Und dieses Aufmandeln, ganz wie Sie sagten, warum so ein Umweg, das haben wir gemacht. Und nachdem wir jetzt in dieser Weise verloren sind, das ist das Schlimme bei Unglück und Schmerz, dass man in erster Linie dann immer um sich kreist. Und so kreist der Mensch um sich und will erlöst werden. Und deswegen schaut er dahin, wer erlöst uns. Und deswegen steht das da im Vordergrund. Aber zunächst mal, die Überschrift heißt ja wirklich der neue Mensch. Und da geht es nicht um die Erlösung. Sondern hier geht es erstmal darum, dass uns gezeigt wird, wie ist der Mensch gedacht. Und das kann man an ihm ablesen und dann kann man ablesen, dass dieser Mann sagt, ich lebe ganz aus meinem Vater und auf ihn hin und folge ihm und tue das, was er von mir verlangt. Das wird dort gesagt. Und was verlangt er nun konkret aus diesem, zunächst mal das Ja eben zu seinem Vater, zu Gott, den er seinen Vater nennt. Und dann, wenn man jetzt dieses Ja zum Vater spricht, zu Gott spricht, das heißt, wenn man zu ihm Ja sagt, oder sagen wir ungeschützt, dass man ihm eben liebt. Lieben ist für die Bibel nicht erstmal was Emotionales, sondern die Einigung im Willen, dass man dasselbe tut und will. Dann sieht man, dass das, was der Vater in erster Linie will, ist, dass er die Menschen mag. Also wer Gott mag, sollte mit ihm auf die Menschen zugehen, auf sich und auf die anderen. Und diese Doppelrichtung, einerseits das Dasein für den Vater, das andere Dasein für die anderen Menschen. Das ist das, was in unüberbietbarer Weise dieser Mann Jesus von Nazareth uns vorgelebt hat, der gesagt hat, eine größere Liebe hat niemand, als wer sogar den Tod auf sich nimmt für seine Freunde.
Das heißt also immer unter dieser merkwürdig durchgehenden Figur des Absehens von sich selbst. Also dieses sich aus sich, ja, Hingabe, sagen wir auch zum Beispiel, das hat immer etwas mit einem Verlust von so einem, sagen wir mal, souveränen Selbststand zu tun.
Durchaus. Neulich hatte ich zu reden in so einem kleineren Kreis darüber, wie das eigentlich ist mit uns, wofür wir eigentlich leben sollen oder so. Und dann hat einer einen Satz zitiert, eines bekannten Politikers, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Und jetzt kann man das ja mal versuchen durchzuvollziehen, was das im Ernst heißen würde. Also wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Was wird denn da gedacht dann? Will ich bloß an mich denken? Kann sich doch jeder selber fragen, worum es uns eigentlich geht im glückenden Leben, doch zumindest in dem, formulieren wir es möglichst offen und allgemein, wo Austausch ist. Gibt es Glück, ohne dass man es mit jemandem teilen kann? Man hat so gesagt, mag ja einer alleine glücklich sein wollen, aber er braucht eigentlich jemanden, dem er das sagt, dem er sich mitteilen kann und mit dem er das teilen kann. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass wir in erster Linie an uns zu denken hätten, zeigt schon, dass da was nicht stimmt. Denn was heißt denn Person sein oder Mensch sein? Was gehört dahin, wenn ich sage, ich bin ein Subjekt, dann sage ich, gut, ich bin ein Subjekt und habe Objekte. Aber wenn ich jetzt den Begriff Person oder Ich nehme, dann meine ich, sind doch die Hauptvollzüge die des Umgangs mit anderen Personen. Also ich will jemanden anderen anerkennen, ich will von jemand anders anerkannt werden. Jemanden anerkennen heißt, ihm ein Urteil über mich zusprechen. Soll ich mich alleine zu mir verhalten? Beweist das was? Kann ich sagen, ist es gut, dass es mich gibt? Oder ist das nicht ein Satz, den ich von anderen hören muss? und den ich hoffentlich auch anderen sage. Und dieses Geöffnetsein für erlaubt mir, behaupte ich, ich sage es mal in aller Ungeschütztheit, dass wir die Freiheit haben, um, ungeniert gesagt, um zu lieben. Man kann es auch so ausdrücken, wir haben, was wir haben, um es teilen, mitteilen zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt kriegen zu können. Und was eigentlich sein soll, ist Austausch. Hölderlin würde sagen Gespräch. Selbstgespräch ist doch immer ein Ersatz für Reden miteinander.
Ist das vielleicht auch der Grund, wenn wir jetzt hier in der Credo-Sendung immer wieder uns Texte aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil anschauen, diese Dokumente, und dann immer wieder auch darauf kommen, dass sich viel beklagt wurde, na ja, warum ist denn das jetzt nicht so super eindeutig und warum wird denn hier nicht klipp und klar gesagt, erstens, zweitens, drittens, so und so ist es, um Punkt, aus, Ende, dass sich vielleicht die Konzilsväter auch in genau dieser Intention auch bewegt haben und deswegen mit den Formulierungen eben versucht haben, hier nicht als, wie ich sagte, so souveräne Subjekte zu sprechen, sondern Wirklichkeit in eben dieser von Ihnen beschriebenen gegenseitigen Bezogenheit zu erfassen?
Finde ich sehr schön, wie Sie es sagen. Ich meine auch, darum heißt das ja auch die Kirche in der Welt von heute. Das kommt ja auch in den Texten vor. Vielleicht, da kommen wir sicher später auch nochmal drauf zu sprechen, dass dort ja auch die Laien so, zum Beispiel innerhalb der Kirche ja aufgefordert werden, sich nicht alles von den Priestern also zu erwarten und von dort zu hören, sondern dass wir auch selber zu antworten haben und selber unsere Fachwissen einzubringen haben, dass wir selber angesprochen werden und selber antworten müssen. Und wir können natürlich erst antworten, wenn wir gehört haben, was die anderen sagen. Und das genau wird hier aufgenommen ins Hinhören auf die Leute. Deswegen hat es hier angefangen mit der Freude und dem und der Hoffnung, zugleich mit dem Schmerz und der Furcht der Menschen von heute, die aufzunehmen und sich damit zu verständigen, ihnen eine Antwort zu geben. Und da heißt jetzt die Antwort wahrscheinlich für eine ganze Reihe Leute eben einigermaßen ärgerlich oder verwunderlich, dass diese Antwort zunächst mal tatsächlich Jesus Christus sei. Dass hier, wenn man sich fragt, man hat ja so gesagt, was ist der Mensch? Und dann sagt Kant, wir haben drei Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Und die Fragen gehen alle, sagt er, in eine vierte Frage hinein, was ist der Mensch? Und ich würde daran jetzt eine Fortsetzung dran schließen und sagen, der Mensch ist das Wesen, das sich und andere fragt, wer bist du? Ich glaube, dass das den Menschen ausmacht, dass er eine große Frage ist. Wer bin ich? Wer bist du? Wer kann mir das sagen, was ich bin? Denn woher soll ich da so genau darüber wissen? Ich habe schon ein Bild von mir, aber reicht das? Ist es das wirklich? Oder wer muss mir das von anderer Seite bestätigen? Und von dort her verweisen nun die Leute hier auf diesen Mann von vor 2000 Jahren in einer anderen Kultur, wo gesagt wird, das ist tatsächlich der Mensch. Wenn man dorthin schaut, erfährt man, was der Mensch ist und was Gott ist.
Also wenn das die zentrale Frage ist, wer bist du, dann könnte vermutlich die Antwort nur lauten, sag du es mir.
So ist es. Mhm. Und wie weit können eben wir selber können, was sollen wir sagen? Wir können sagen, ich. Wenn ich gefragt werde, wer bist du, ich? Ja, und was heißt das jetzt? Dann versuche ich etwas zu sagen von meinen Eltern her, von meinem Platz in der Gesellschaft oder wie immer. Beschreibt mich das? Macht diese Beschreibung mein Wesen aus? Was ist das, wenn ich meinen Platz, meine Rolle verliere? Oder wie geht das weiter? Also deswegen ganz, wie Sie gesagt haben, wer sagt mir jetzt, wer ich bin? Und da werden die, also Plural muss man sagen, was ich bin, was ist der Mensch? Aber der Einzelne wird ja mit wer gefragt. Wer bist du, wer bin ich? Und das wäre dann hier zu erfahren, wieso kann das von diesem Menschen erfahren werden? Und da haben jetzt seine Leute das erlebt, dass er mit einer unglaublichen Souveränität aufgetreten ist. Er hat Sünden vergeben, er hat die Leute weggerufen aus ihrer Arbeit, sie sollen ihm folgen, ist für sie eingetreten und dann katastrophal gescheitert und umgebracht worden. Und damit war eigentlich die Sache dann zu Ende. Und dann erfahren sie seine Gegenwart.
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Gaudium et Spes, die Eingangsworte der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Um die geht es hier heute und wir sprechen dazu mit dem Philosophen Jörg Splett über dieses Dokument heute in einem zweiten Teil hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und jetzt müssen wir ein klein wenig verschnaufen, bevor wir uns weiter in diesem Dokument bewegen und hören ein wenig Musik.